zur nächsten Sendung grüßt sie herzlich ihre Andrea Marti. Seit 6 Jahren leben 3 Paters in Ingolstadt im Vororatorium vom heiligen Philipp Neri zusammen. Zunächst im Pfarrhaus von St. Josef, seit Sommer 2021 nun im altehrwürdigen Canisius-Konvikt. Pater Ralf Heiligtag wird uns in den nächsten Minuten in einem zweiten Teil durch das Leben vom heiligen Philipp Neri mitnehmen und dabei einige Seiten des geistlichen Lebens beleuchten. Der heilige Philipp wird als der Apostel der Freude genannt und im Jahre 2022 sind es genau 400 Jahre der Heiligsprechung. Der heilige Philipp gilt auch als der lachende Heilige. Und nun sind wir auf das Leben des großen Seelenführers und Erneuerer mit Pater Ralf gespannt. Und ich begrüße Sie bei Radio Gloria ganz herzlich.
Vielen Dank, Frau Marti, für die freundliche Begrüßung. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer von Radio Gloria Schweiz von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich Sie ein zweites Mal mit hineinnehmen darf in das Leben von Philipp Neri.
Vielleicht eingangs, Pater Ralf, was kann man sich unter einem Vororatorium vorstellen?
Ja, die Dinge auf der Welt brauchen ihre Zeit. Genauso wie eine Mutter 9 Monate schwanger geht, bevor ein Kind geboren werden kann, so brauchen eben auch geistliche Gemeinschaften ihre Vorbereitungszeit. Und das ist meistens so eine Grauzone, die kirchenrechtlich auch nicht genau gefasst ist. Man muss einfach anfangen mit dem, was später die Gemeinschaft sein wird. Und in dieser Phase der Vorbereitung sind wir. Vom römischen Oratorium her gibt es 2 Phasen der Gründung. Wir sind jetzt in der 2. Phase, eine sogenannte Congregatione in Formatione, also eine Kongregation in der Bildung. Wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Das heißt also alles, was zum Leben der Gemeinschaft dazugehört, haben wir bereitet, zubereitet. Wir haben die Strukturen unseres Lebens gefunden. Wir haben eine Hausordnung, etwas kompliziert Partikularstatuten genannt, verfasst über Jahre hinweg, haben wir die Dinge so zusammengefügt, wie wir sie für richtig und stimmig halten. Und ein wichtiger letzter Schritt war der Umzug vom Pfarrhaus St. Josef, das eher so im Nordosten an der Altstadt dran liegt, aber nicht im Zentrum, ganz ins Zentrum hinein. Und da wohnen wir jetzt seit letztem August im Canisius-Konvikt. Wie der Name schon sagt, waren hier die Jesuiten. Petrus Canisius war der erste deutsche Jesuit, der im 16. Jahrhundert die Gegenreformation von Ingolstadt aus im deutschsprachigen Raum gestartet hat. Insofern sind wir da wirklich in altehrwürdigen Räumen gelandet. Wir haben sie jetzt etwas versucht, so zu gestalten, dass sie einer Gemeinschaft entsprechen, dass sie freundlich und einladend ausschauen. Und jetzt warten wir als nächsten Schritt drauf, dass die Hauskapelle freigegeben wird, wo momentan noch Umbaumaßnahmen laufen.
Sehr schön. Ja, nun sind wir gespannt auf das Referat.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es ja damals mitgenommen in den ersten Lebensjahren des heiligen Philipp, der in Florenz geboren wird, der mit 20 Jahren auf Wanderschaft nach Rom kommt und dort zunächst als Hauslehrer ein bisschen versucht zu studieren, aber im Wesentlichen 15 Jahre lang auf der Straße mit Menschen ins Gespräch kommt. Also ein Spezialist wird für geistliche Kurzgespräche. Wie gelingt es mir, mit wenigen Worten Menschen tief hineinzuführen in das Geheimnis Jesu Christi? Ich habe ihn von seinen mystischen Erfahrungen erzählt in den Katakomben. Und dann mit 36 wurde er sehr, sehr schnell zur Priesterweihe geführt. Damals war das möglich, in 2 Monaten durch alle 7 Weihen zu kommen bis zum Priester. An dem Punkt sind wir jetzt bei der 2. Sendung. Wir schauen mal, wie es war im Jahr 1551. Da war er 36 Jahre alt. Da zog er nämlich ein in die Priestergemeinschaft neben einer Kirche, die San Girolamo della Carità hieß. Also der heilige Hieronymus von der Nächstenliebe. Es lohnt sich wirklich, die Lebensgeschichte vom heiligen Philipp langsam Schritt für Schritt durchzugehen, weil an jeder Station verständlich wird, besser deutlich wird, was seine Sendung, sein Apostolat, seine Spiritualität ist. Und in seinen ersten Priesterjahren in San Girolamo, das sind auch wieder gute 10, 15 Jahre, wird deutlich, worauf er seinen Akzent als Priester legen wird. Zunächst mal ein Blick in diese Gemeinschaft in San Girolamo della Carità. Die gab es schon ein bisschen länger vor ihm. Über seinen Beichtvater Persiano Rosa war er mit denen in Kontakt gekommen und durch seine Vermittlung ist er auch tatsächlich dann nach seiner Priesterweihe dort direkt eingezogen. Man ist sich nicht ganz sicher, wie die Struktur dieser Gemeinschaft war. Einige Quellen sagen, dass es ein Zusammenleben besonders verdienstvoller Priester war, die im Beruf der Heiligkeit standen. Es gibt aber auch Leute, die schreiben genau das Gegenteil davon, dass das eher so ein Wohnheim war für durchziehende Priester, die nicht aus Rom kamen und irgendwelche Geschäfte dort zu verrichten hatten. Wie dem auch sei, das war schon einige Jahre zuvor gegründet worden als Bruderschaft von der Nächstenliebe, Compagnia della Carità. Und nach einigen Wohnungswechseln landeten sie eben dort in diesem Gebäude. Philipp musste als junger Priester gleich in den Beichtstuhl, was die anderen meistens nicht machen wollten, weil sie es für zu mühselig hielten. Für Philipp war das genau das Richtige, da werde ich aber später noch drauf kommen. Dort im Haus gab es eine Art Übervater, auch für Philipp. Der war 21 Jahre älter als er, 1494 geboren, mit dem Namen Cacciaguerra, Monsignore Cacciaguerra. Der stand damals schon in einem Ruf der Heiligkeit, weil er ein äußerst bewegtes Leben hinter sich hatte und zu einem strengen Asketen gereift war. Dieser Cacciaguerra, also jemand, der im selben Haus wohnt, der sogar 15 Jahre für ihn Superior ist, bis zu seinem Tod, prägt natürlich Philipp sowohl in die eine Richtung, wo er sagt, genau das will ich, aber auch in die andere Richtung, wo er sagt, das ist zu viel, das möchte ich nicht. Cacciaguerra war ein sehr erfolgreicher Weltmann. Er war ein Händler, der sehr, sehr erfolgreich war und deswegen in großem, ausschweifenden Luxus leben konnte, der angeblich über 40 Sklaven in seiner Niederlassung auf Sizilien hatte, dann aber durch einen Schicksalsschlag alles verlor. Bei einem galanten Abenteuer kam er auch in ein Gefecht und erhielt Dolchstiche ins Gesicht. Er war also auch im Gesicht entstellt. Und mit 36 Jahren, sagt man, hätte er sich dann bekehrt. Er wäre erst zu einem Pilger geworden, dann zu einem Eremiten, immer stärker in die Askese gegangen und dann nach und nach auch zum Wundertäter, der von den Menschen verehrt wurde. Wichtig für die Spiritualität des heiligen Philipp ist, dass Cacciaguerra selbst die tägliche Kommunion ins Zentrum seiner Frömmigkeit gestellt hat. Damals völlig unüblich. Die Leute haben sehr selten kommuniziert, vielleicht einmal im Jahr, weil es das Minimum war. Cacciaguerra eben mit diesem Gegenakzent, kommuniziere täglich. Das hat Cacciaguerra bereits als Laie gelebt, als Pilger und Eremit. Als er nach Rom kam, war das dann etwas, wo offensichtlich viele Leute mit begeistern konnte. Und der Grund, warum Cacciaguerra die Priesterweihe angenommen hat, im damals astronomischen Alter von 53 Jahren, war eben auch die tägliche Kommunion. Also das ist ein Aspekt, den Philipp sicherlich von ihm übernommen hat, während die strenge Askese hat ihm nicht gefallen. Philipp war Zeit seines Lebens ein Gegner äußerlicher Übungen, weil er sagte, die innere Abtötung ist sehr viel wichtiger als die äußere. Jedenfalls durch diese Priestergemeinschaft war er mit Gemeinschaftsleben vertraut und er landet im Beichtstuhl, wo er das eigentliche Charisma fortsetzen kann. Ich sagte Ihnen ja in der letzten Sendung, dass er auf der Straße mit ganz vielen Menschen, egal welcher Herkunft, egal in welchem moralischen Rahmen sie lebten, geistliche Gespräche führen konnte. Und das konnte er jetzt endlich im Beichtstuhl fortsetzen. Er konnte die Menschen versuchen, nach und nach zu einem heiligeren Leben zu führen, versuchen, ihre schlechten Gewohnheiten zu durchbrechen. Deswegen hat er sie auch immer wieder eingeladen. Am besten komm gleich morgen wieder zum Beichten. Und pass auf, dass du öfter beichtest, als kommunizierst. Deswegen war ihm wichtig, dass er immer für die Beichte verfügbar war. Er hielt sich so lang wie möglich in der Kirche, am Beichtstuhl, im Beichtstuhl, vor dem Beichtstuhl auf. Trieb sich auch gerne vor dem Portal herum. Wenn er unterwegs war, um die Besorgung zu machen, sagte er immer irgendwelchen Leuten, dass er bald zurückkommt und wann er zurückkommt und was er tut. Damit jeder wusste immer, ist der heilige Philipp verfügbar am Beichtstuhl. Deswegen auch bewarb er sich immer um die letzte Messe am Morgen. Und das ist durchaus auch ein heroischer Akt, weil Sie müssen wissen, dass in der Ordnung, die früher herrschte, man vor der Messe nicht essen und auch nicht trinken durfte. Also wenn Sie so ein Asket waren wie der Philipp, der schon vor Tagesanbruch aufgestanden ist, dann ja, 4 Uhr, 5 Uhr aufstehen, nichts trinken, nichts essen. 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, viele Gespräche, also auch heiß im Sommer. Sie können sich das vorstellen, wie es in Rom ist. Und wenn Sie dann erst um 11 Uhr zelebrieren und vielleicht auch noch ein bisschen länger Zeit brauchen, weil Sie immer wieder weggerissen werden von irgendwelchen inneren Erlebnissen, dann dauert das bis 12:30. Also schon wirklich viele Stunden am Tag, die der Philipp schon mal nicht getrunken und gegessen hat, um für die Beichte verfügbar zu sein. Und dann spüren Sie auch schon ein bisschen das, was später vielleicht beim Pfarrer von Ars deutlich wird, dass der Beichtvater Opfer bringt für seine Beichtlinge. Auch sein Zimmer wird zu einer Art Beichtzimmer, weil er immer darum bemüht war, dass seine Tür aufsteht und jederzeit Leute zu ihm kommen dürfen. Also sie spüren, dass ein Kennzeichen des Oratoriums, weil ja die Einstiegsfrage auch war, was ist Oratorium? Es ist die permanente Offenheit, immer und jederzeit erreichbar zu sein, wenn jemand beichten möchte. Philipp war ein Kind seiner Zeit. Er hat genauso wie alle anderen verfolgt, was die Jesuiten so weltweit treiben und die Briefe, die der Franz Xaver, der Heilige der Mission aus Indien geschrieben hat, haben alle fasziniert und elektrisiert in Europa, deswegen auch den heiligen Philipp und seine Menschen, seine Schüler um ihn herum. Klar, er wollte dann auch nach Indien. 20 bis 25 Schüler sollen es gewesen sein, die er um sich geschart hat. Und in diesen ersten Jahren nach seiner Priesterweihe war sich sicher, ich breche jetzt auf wie der heilige Franz Xaver und gehe nach Indien. Daraus wurde aber nichts. Er hat nämlich für diese Frage der Unterscheidung andere zu Rate gezogen, auch einen frommen Florentiner Zisterzienser Mönch, es muss Pater Agostino Ghedini gewesen sein im Kloster Trefontane, und er sagte ihm dann recht deutlich: Philipp, das wird nichts, bleib hier, dein Indien ist Rom. Das wurde so zu seinem Leitspruch: Dein Indien ist Rom. Und damit haben wir schon mal eine zweite Säule oratorianischer Spiritualität, eine ganz strenge Ortsgebundenheit. Bleib immer dort, wohin dich der Heilige Geist gesetzt hat. Schweife nicht umher, geh nicht weg, mach keine Urlaube. Bleib zu Hause, mach deine geistlichen Übungen und kümmere dich ganz kontinuierlich um die Menschen, die dir anvertraut sind. Die Beichte ist so das eine. Er hat aber festgestellt, dass das geistliche Leben, der Prozess der geistlichen Verwandlung etwas sehr, sehr Kontinuierliches ist, wo er dranbleiben muss. Das ist ein wichtiger Punkt auch, wo sich oratorianisches Leben vom ignatianischen unterscheidet. Sie kennen, wissen ja, das sind zwei große Pole gewesen. Es gibt da auch immer eine Anekdote, die berichtet wird. Angeblich soll der heilige Philipp gesagt haben: Ich interessiere mich immer sehr, was Ignatius denkt und tut in gewissen Dingen. Ich frage danach und wenn ich das dann weiß, dann mache ich genau das Gegenteil dazu. Diese Polarität von oratorianischer und ignatianischer Spiritualität stimmt zum Teil nicht. Jedenfalls merken Sie, dass der heilige Ignatius in seiner Spiritualität der Exerzitien zu einer Entscheidung hinführen möchte. Er möchte also einen Punkt, wo sich alles Leben konzentriert und dann alles klar ist. Während für den heiligen Philipp die Sicht auf das geistliche Leben anders ist. Er möchte Dinge begleiten. Eine Maxime von ihm war: Heilig wird man nicht in 4 Tagen. Du wirst kein Heiliger in 4 Tagen. Es ist ein langer, langer Prozess. Und deswegen überlegte er sich immer Übungen, wie es möglich ist, dass der Ertrag aus der Beichte von einem punktuellen Moment der Bekehrung sich in den Alltag überführt. Und daher kommen viele, viele seiner, ja, Anekdötchen von den Geschichten, die über ihn berichtet wurden, das, was in den Heiligsprechungsakten gesammelt wurden, das, was seine Schüler geschrieben haben in ihren ersten Biografien, was in den Maximen überliefert wurde. Eine Geschichte, die mir sehr gefällt, ist von einem seiner Biografen auch, einem der ersten Oratorianer, Agostino Manni. Der war offensichtlich ein sehr, sehr begabter Prediger, der die Leute faszinieren und zu Tränen und zum Lachen reizen konnte. Als Manni zum Priester geweiht war, stieg er erstmalig auf die Kanzel und ließ seine erste Predigt los, die fulminant gewesen sein muss. Die Leute standen quasi auf den Stühlen und er kam mit stolz geschwellter Brust herunter zum heiligen Philipp, wollte sich sein Lob abholen. Und Philipp guckte ihn nur so an und sagte: Agostino, das hast du gut gemacht. Ab sofort sollst du diese Predigt jeden Tag halten. Und dann musste dieser arme Tropf tatsächlich jeden Tag dieselbe Predigt halten. Mit dem Effekt, dass nach und nach alle Römer ihre Meinung über Pater Agostino geändert haben. Das ist kein begabter Prediger, sondern es ist ein ganz armer Tropf. Der hat nur einen Stoff, nur ein Thema. Er erzählt immer dasselbe. Ja, der Weg des heiligen Philipp. Kleine geistliche Übungen, die in seinem Fall zur Abtötung führen, da hebt ein Prediger nicht ab. Der glaubt nicht, dass er der Beste ist und durch seine Fähigkeiten die Welt und die Kirche retten kann. Nein, nachdem er 2 Wochen lang dieselbe Predigt gehalten hatte, hat er verstanden, worum es im Predigen geht, und der heilige Philipp konnte seine strenge Prüfung wieder zurücknehmen. Philipp war überraschenderweise sehr zurückhaltend gegenüber übernatürlichen Phänomenen. Merkwürdig, war er selbst ein Mystiker und sehr begabt war in vielen Dingen. Eine Geschichte ist mir auch begegnet in der Vorbereitung. Er hat gerne versucht, die Heiligkeit von Menschen herauszukitzeln durch Prüfungen der Demut, wie ich sie gerade von Agostino Manni erzählt habe. Es gab in Rom eine Klosterfrau, die ja die Runde machte mit dem Reden über sie, weil sie so unglaublich geistlich begabt sei. Sie hätte Prophezeien, sie würde Wundertaten vollbringen. Und schließlich bat der Papst den Pater Philipp, er möchte doch bitte mal nachschauen, wie es sich damit verhält. Ja, der gute Philipp ging hin. Es war schlechtes Wetter. Seine Stiefel waren von oben bis unten mit dem Schlamm der Straßen beschmiert. Er guckte diese Klosterfrau an, die ihm erwartungsvoll begegnete, und sagte nur lapidar: Ach, gute Frau, schauen Sie mal meine Stiefel an. Könnten Sie nicht zuerst mal meine Stiefel reinigen? Die Frau wies das empört von sich. Pater Philipp lächelte, machte kehrt, ging zurück zum Papst und sagte ihm: Ich bin mir ganz sicher, dass diese Frau keine übernatürlichen Begabungen hat. Ein letzter Punkt, der bezeichnet es für diese ersten Jahre. Er hat ja schon verstanden, auf der Straße Menschen um sich zu sammeln. Und das wollte er auch nach seinem Einzug in San Girolamo fortsetzen, indem er nämlich, nachdem er mit den Beichten des Vormittags fertig war, nach dem Mittagessen, die Leute in seinem Zimmer versammelte. Er hatte immer Sorge um den sogenannten Mittagsdämon, der seine Schüler, auch gerade die jungen Menschen, nach dem Mittagessen beschleicht. Und deswegen hat er sie eingeladen: Kommt zu mir in mein Zimmer, lasst uns zusammen geistliche Gespräche führen, uns über die Schönheit des Glaubens, über die Allmacht Gottes unterhalten. Er hat mit ihnen zusammen Bücher gelesen, sehr gerne in den Wüstenvätern, vor allem Johannes Kassian wird hier genannt, auch das Leben von Heiligen. Hat ihnen das gelesen, hat es zusammengefasst, hat mit ihnen darüber geredet, und er muss so begeistert gewesen sein, dass immer wieder der Boden seines Zimmers bebte. Weil nicht viel Platz war, blieb er im Bett liegen, und ja, es gibt sogar Berichte von ersten Levitationen in dieser Zeit. Ja, begeistert, voll des Heiligen Geistes, ungekünstelt über Dinge des heiligen Lebens redet. So viel für diesen Schritt. Unterbrechen wir für eine kurze Musik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, Sie hörten Musik aus der Zeit des heiligen Philipp Neris, des Apostels der Freude, der von 1555 bis 1595 lebte. Ich gehe mit Ihnen ein bisschen durch seine Biografie, um Elemente seines geistlichen Lebens zu zeigen, um verständlich zu machen, was das Oratorium ist, was es war, was es sein soll, und Ihnen vielleicht auch Lust zu machen auf ein Leben in der Spiritualität des heiligen Philipp Neri, des Oratoriums. Wir sind ja auch in Ingolstadt in der Gründung und sind auf der Suche nach jungen Männern, die sich interessieren, ihr Leben in dieser Art und Weise Gott zu weihen. Ich habe Ihnen erzählt, dass er nach seiner Priesterweihe seine ersten Kreise um San Girolamo della Carità, um sein Zimmer herum aufgebaut hat. Er wollte eben kein feuriger Bußprediger sein, wie Savonarola es war. Kam ja aus Florenz, wo Savonarola knapp 20 Jahre vor seiner Geburt auf dem Scheiterhaufen endete, und das war etwas, was immer noch spürbar war für ihn. Stattdessen die Stille, die persönliche, die begeisternde Begleitung. Leicht hören, dass er schon oft 2 bis 3 Stunden vor Tagesanbruch in seinem Zimmer begann, war für ihn, wie er sagte, keine Anstrengung, sondern eine Erholung. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wann werden Beichten erholsam, wann sind sie anstrengend? Vielleicht so als Einblick in das Leben eines jungen Beichtvaters. Beichten sind immer dann eine echte Erholung, wenn ich spüre, dass Menschen sich um Wahrheit, um Aufrichtigkeit, um ein tiefes geistliches Leben bemühen. Dann stehe ich als Priester staunend daneben, was Jesus in der Seele eines Menschen tut und welche individuellen Wege Jesus findet, um jemanden auf dem Weg der Heiligkeit voranzubringen. Und Beichten werden dann ermüdend, wenn ich spüre, dass das Gegenüber sich gar nicht für seine eigene Wahrheit interessiert. Wenn eine Beichte einfach nur die Abarbeitung eines Strafzettels ist, wenn es eine lästige Pflicht ist, aber wenn im Letzten die Offenheit für die unbegreifliche Gegenwart Jesu in meinem Leben fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass der heilige Philipp es verstanden hat, seine Beichtkinder für das Eigentliche im geistlichen Leben zu öffnen, und dass dann wirklich jede Beichte, auch wenn er Leute täglich gehört hat, für ihn inspirierend, motivierend ist, mitreißend, weil wenn ich Einblicke bekomme in das geistliche Leben eines anderen, ob im Gespräch oder in der Beichte, ist es immer eine Motivation, eine Freude und macht Spaß, sich selbst diesen Dingen zu widmen. Innerhalb dieser Gespräche, die in seinem Zimmer stattfanden, ich hatte es Ihnen erzählt, war es so, dass Philipp nicht immer alleine geredet hat. Das ist auch ein ganz wichtiges Element von Philipp Neri. Er war kein Entertainer, kein Alleinunterhalter. Es ging nicht um ihn allein. Er war keine klassische Gründungspersönlichkeit, wo nur die Menschen ihn hören wollten, ihn und sonst niemanden sonst, sondern er verstand es, andere zu ermächtigen. Das ist ja grundsätzlich ein Merkmal einer starken Führungspersönlichkeit, wenn ich Menschen aufbauen kann, so dass sie über mich selbst hinauswachsen. Der schwache Chef verhindert es, dass Leute ihm irgendwie gefährlich werden und sammelt noch schwächere Leute um sich. Der starke Chef freut sich daran, wenn die Bäume ihm über den Kopf wachsen. Das hat schon angefangen im kleinen Zimmer in San Girolamo della Carità. Wenn Philipp auf seinem Bett liegt, mit anderen zum Beispiel in einer heiligen Vita liest, versucht er schon was zu sagen, aber immer weniger. Und wenn jemand da ist, der was redet, was reden möchte, dann unterstützt er das. Ein Biograf schreibt, dass bei diesen Treffen jeder so sprach, wie er sich innerlich gedrängt fühlte. Und so war es auch möglich, dass das Redetalent anderer sich entwickelt hat. Die wichtigsten Prediger der Anfangszeit, Baronio und Tarugi, hatten wahrscheinlich diese Schule, dass sie in diesen Treffen immer mehr lernten, wie sie gewinnend, begeisternd von Christus erzählen können, dass es andere Menschen dazu motiviert, ein tieferes geistliches Leben zu führen. Es war eben nicht der Philipp, der als zentraler Prediger da stand. Und auch später, die Florentiner wollten nicht Philipp als Prediger hören, sondern eben Baronio oder Borodini oder auch der Ruggi. Das Zimmer, in dem sie sich getroffen haben, war sehr, sehr klein. Vier Personen hatten Platz, mit Not acht. Und dann musste Philipp auf seinem Bett liegen und es bebte, wie ich Ihnen erzählt hatte. Später versuchte man, das Zimmer zu erweitern, indem man ein anderes kleines Nebenzimmer dazu nahm und einen Durchbruch schaffte, die Zimmer verband. Dann passten 12 Personen rein. Und im Jahr 1558, also 7 Jahre nach seiner Priesterweihe, waren es so viele Menschen, die da immer am Nachmittag zusammenkommen wollten, um mit Philipp zusammen geistliche Gespräche zu führen, dass er die Erlaubnis erhielt, den Dachstuhl über dem rechten Seitenschiff von San Girolamo dazu zu benutzen. Also man traf sich einfach auf dem Blindboden, auf dem Dachboden, auf dem Speicher über der Kirche, damit mehr Menschen an dieser Form von geistlichen Übungen teilhaben durften. So entwickelte sich nach und nach das Oratorium. Auch das, nochmal ein ganz wichtiger Einblick in das, was die Spiritualität des heiligen Philipp auszeichnet. Er weiß nicht von Anfang an, wie es sein soll. Er hat keine ganz konkrete Vision. Plötzlich weiß er, wie das Oratorium ausschaut, so und nicht anders, sondern es entwickelt sich über Jahre hinweg. Er ist ein charismatischer Mensch, er ist offen für den Heiligen Geist und er weiß eben, ja, es gibt so Damaskus-Erlebnisse, wo der Blitz über dich kommt und alles anders ist. Aber das geistliche Leben nach Philipp Neri ist eine sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung. Deswegen entwickelt er mit den Menschen, die um ihn herum sind, die Vorstellung, was ein Oratorium werktags und am Sonntag sein könnte. In diesen Jahren in San Girolamo, bei sich im Zimmer, entwickeln sich die Lektüren, das Sprechen über geistliche Dinge nach und nach in einen gewissen Rahmen hinein. Am Anfang steht eine ganze Stunde Gebet. Und dann auch noch, sehr wichtig, halten Sie sich fest, stilles Gebet. Das stille Gebet wird zum Merkmal des Oratoriums. Und das ist ziemlich herausfordernd. Wenn Sie bei sich in die Kirche gucken, werden Sie zwar Menschen sehen, die stilles Gebet pflegen, aber wenn Sie genau hinschauen, bewegen sich meistens die Lippen. Haben die Leute einen Rosenkranz in der Hand? Haben sie ein Stundenbuch in der Hand? Das Gotteslob, ihre persönliche Gebetssammlung, die Bibel? Das ist ja alles gut und wichtig und richtig. Das sind ja alles wichtige, von der Tradition genährte Formen des Betens. Daneben gibt es aber das wirkliche innere Gebet. Das Herzensgebet, das Gebet der Ruhe, das tiefe kontemplative Gebet, das der heilige Philipp wiederentdeckte im Anschluss an die Tradition der Wüstenväter. Stilles Gebet, herausfordernd, auch in einer Zeit wie jetzt, wo ich permanent am Smartphone hänge und von Nachrichten bombardiert werde, wo ich gewohnt bin, in 1, 2, 3 Minuten Häppchen oder vielleicht sogar nur in 15 Sekunden Häppchen unterhalten zu werden. Im Oratorium beginnt das Treffen nach dem Mittagessen am Nachmittag mit einer halben Stunde innerem stillen Gebet. Dann eine halbe Stunde mündliches Gebet. Man singt zusammen Litaneien. Das war sehr beliebt damals. Das tun wir auch bei uns beispielsweise vor dem Mittagessen, dass wir eine Litanei beten. Und dann nach einer Stunde Gebetszeit waren die Seelen, die Herzen offen für Gott und seine Gegenwart. Dann hat man sprechen können, dann hat man lesen können und sich austauschen. Dann, auch typisch für Philipp, hat er alle mitgenommen auf einen Spaziergang und den Tag abgeschlossen mit einem Abendgebet. Und man höre und staune, dass es damals in Rom möglich war, mit Menschen jeden Tag von 14 bis 19 Uhr zusammen zu sein, dass die so viel Zeit hatten, die Römer. Offensichtlich mussten nicht alle knochenharte Arbeit verrichten, da man ja entsprechende Dienstboten und Menschen, die das getan haben. Das Werktagsoratorium. Sonntags hatte Philipp dafür gesorgt, dass es anders geht. Man beginnt den Sonntag mit einer Beichte, am besten noch vor Tagesanbruch. Man zieht sich alleine zurück in die Kirche seiner Wahl, betet dort privat und still, besucht später die Messe, geht auf jeden Fall zur Kommunion. Und dann, das hatte ich Ihnen ja auch schon berichtet in der ersten Sendung, kam der Gang in die Spitäler. Diese tätige Nächstenliebe war für Philipp Zeit seines Lebens wichtig. Er schickte seine Schüler immer am Sonntag zu dem großen Elend in den Spitälern. Und zwar die Leute nicht allein, sondern in Gruppen. Da kamen also immer Philippini, Anhänger des heiligen Philipp, in Gruppen von 10 bis 15 Schülern, die da in die Spitäler einfielen und denen dort siechenden und vernachlässigten, in schwerer Not liegenden Menschen zu helfen, indem man ihnen frische Kleidung gab, frische Bettwäsche, Essen brachte, dafür sorgte, dass Geld da war für Medizin, dass man einen Arzt bezahlte, solche Dinge. Das fehlte ja damals alles. Das, was Philipp da baute in seinem Zimmer, ist auch wieder nichts Neues, sondern was sehr Altes. Es ist genau das Modell von früher Hauskirche, das es in der Antike gab. Menschen treffen sich zu Hause, um gemeinsam sich auf Jesus Christus auszurichten, um gemeinsam ein geistliches Leben zu haben, um gemeinsam zu beten, zu lernen, sich auszutauschen, sich gegenseitig anzuspornen. Dieses Modell steht für das Oratorium. Heute können Sie von Hauskreisen sprechen, von Gemeindezellen, wie auch immer. Und das ist, denke ich, eine Not, die wir heute haben, wie wir sie früher auch hatten. Man braucht diese Zellen geistlichen Lebens, weil Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wie man über den Glauben spricht, weil sie keinen Zugang mehr zu sich haben, weil es keine Orte in der Kirche gibt, wo man gemeinsam wächst, lernt, tiefer hineinkommt. Das hat sich der heilige Philipp in diesem Modell des Oratoriums vorgestellt. Und zu jedem Oratorium gehören auch ein Netzwerk von vielen kleinen Gruppen von Menschen, die gemeinsam versuchen, in diesen Raum des Gebetes hineinzukommen. Das Oratorium ist ein lateinischer Begriff. Orare, beten, Oratorium, Raum des Gebets. Philipp sagte, das Gebet, der Raum des Gebets ist immer schon vorhanden. Letztendlich ist Maria der Raum, wo das Wort Gottes sich kristallisiert. Oratorium ist in Maria. Ja, es kann sein in meinem Zimmer, ob jetzt mit oder ohne Durchbruch zum Nebenraum. Es kann sein, wo auch immer, auf dem Dachboden von San Girolamo oder woanders. Die Qualitäten des Oratoriums haben sich nach und nach entwickelt, über 20 Jahre hinweg. Dann kam es irgendwann mal zu dem Begriff des Kirchenoratoriums. Und das war eine Form, die Menschen in Rom durch alle Bevölkerungs- und Bildungsschichten angesprochen hat. Aus diesen Gesprächen wurden nach und nach Predigten. Zur Hochform gehören dann insgesamt 4 halbstündige Predigten. Die Themen waren auch festgelegt, aber der Stil, das war Philipp ganz wichtig, hat sich aus diesen Zimmergesprächen entwickelt, war immer einfach. Es sollte nie jemand beeindrucken durch sein hohes Abstraktionsniveau, dadurch, dass er Philosophie und Theologie studiert hatte und so reden konnte, dass ihn keiner verstanden hat. Dass er sich mit scholastischen, spekulativen Fragen beschäftigte, die niemand nachvollziehen konnte. Nein, Philipp wollte immer, Leute, sprecht einfach. Keine hohe Schriftsprache, einfache, verständliche Worte. Und bitte sprecht von geistlichen Dingen so, dass sie Bezug haben zum Leben der Menschen. Auch das ein Merkmal oratorianischer Spiritualität. Wenn wir predigen, sollen wir nicht über irgendwas Theoretisches predigen, sondern immer so, dass die Menschen verstehen, aha, das hat was mit meinem Leben zu tun. Philipp tut das nicht selbst. Er schickt andere vor, weil er auch immer stärker hineinkommt in diese übernatürlichen Phänomene der Ergriffenheit. Es fällt ihm schwer, überhaupt ein Vaterunser zu Ende zu bringen. Es fällt ihm schwer, eine hohe Stundengebet zu verrichten, ohne in Tränen auszubrechen und hängen zu bleiben. Es fällt ihm schwer, eine Messe zu Ende zu bringen. Deswegen ist es sehr natürlich und logisch, dass er immer mehr seine Mitbrüder dort hineinführt. Versucht, Menschen einzubinden, auch Musiker, Texter, Komponisten. Er war sich immer über die Wirkung der Musik bewusst und hat versucht, die zeitgenössische, volkstümliche Musik einzubinden. Die sogenannten Lauden, die er aus Florenz mitbrachte, aber auch hochkarätige Komponisten wie Giovanni Pierluigi, der Palestrina. Ja, der große Palestrina war eben auch Zeit seines Lebens in Rom präsent. Er hat ihn eingebunden als Komponist, um die Menschen in den großen Kirchenoratorien zu erfreuen, um Abwechslung zu schaffen zu den Wortbeiträgen. An das große Oratorium in der Kirche schloss sich dann immer noch das kleine Oratorium der Priestergemeinschaft an, das Abend war, nach Quellenlage unterschiedlich zwischen 1 und 3 Stunden. Man hat wieder mal eine halbe Stunde still gebetet, inneres Gebet gepflegt, dann hat man eine halbe Stunde mündlich gebetet und dann die Anliegen des Tages, egal ob privat oder öffentlich, laut ins Gebet gebracht. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um wieder zurückzukehren zu Palestrina und in die Musik dieser Zeit, sie hineinzuführen in die Atmosphäre, die in der Kirche auf dem Dachboden von San Girolamo damals geherrscht haben hat. Das war Musik aus der Zeit des heiligen Philipp Neri. Musik von Giovanni Pierluigi da Palestrina, dem großen römischen Komponisten, gestorben 1594, ein Jahr vor Philipp Neri. Philipp Neri war ja ein Leutemensch, der die alle um sich versammelt hat und sie begeistern konnte, für ihn zu dichten, zu komponieren, eben auch den großen Palestrina. Die Musik, die sie hörten, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, das ist die Musik, die bei den Oratorien, bei den großen Kirchenoratorien in Rom erklang, zur Zeit Philipp Neris. Ja, angeblich schon in der Zeit, als man auf dem Dachboden von San Girolamo della Carità war, in den ersten Jahren des Oratoriums, weil nur reden geht ja nicht, ein bisschen Musik dazwischen braucht man. Auch diese Offenheit von Philipp, alle Einflüsse aufzunehmen, alles das, was an Charismen um sich herum kommt, und dann diese Zweipoligkeit, das große Kirchenoratorium für alle. Und dann ziehe ich mich am Abend nochmal zurück mit einer kleinen Schar von Priestern, um sozusagen das Ganze abzuschließen, sich nochmal 1, 2 Stunden Zeit zu nehmen, in Ruhe den Tag ausklingen zu lassen und ja, noch tiefer mit Jesus sich zu verbinden. Ich habe Ihnen also erzählt, wie so Bausteine zusammenkommen zum dem, was das Oratorium ist. Also Oratorium als Raum des Gebetes, als Gebetsform, als Wort für ein Treffen, aber natürlich dann auch als musikalische Form, die ja auch mit inspiriert hat, Heiligengeschichten zu erzählen, die als durchkomponierte Form dann als Konzert dargebracht werden konnten. Für die Wirkungsgeschichte von Philipp Neri, dem Oratorium in Rom im 16. Jahrhundert, sind aber auch die öffentlichen Übungen total wichtig. Was tut Philipp? Ich habe Ihnen schon erzählt, dass die tätige Nächstenliebe wichtig war, geht in die Spitäler. Das war es aber nicht alleine. Am Sonntag erwartete er gerne am Nachmittag dann seine Lieben in irgendwelchen Kirchen. Man ging in andere Kirchen zu anderen Predigern. Das war im 16. Jahrhundert sozusagen Mode, dass die Predigten nicht während des Gottesdienstes, sondern am Nachmittag woanders stattfanden. Und dann ging man von Kirche zu Kirche und hörte die berühmten Prediger der Zeit. Er begann aber auch geistliche Gespräche in diesem Rahmen mit all den Leuten, die da waren. Versuchen Sie es doch mal heute. Gehen Sie in irgendeine Kirche am Sonntagnachmittag und versuchen mit den wenigen Menschen, die Sie da finden, ein geistliches Gespräch zu beginnen. Das wäre oratorianisch. Der Versuch, überhaupt über den Glauben zu reden. Zwei andere Dinge aber an öffentlichen Übungen sind sehr, sehr charakteristisch für das römische Oratorium. Das eine ist die sogenannte Siebenkirchenwallfahrt. Es geht um die 7 Hauptkirchen Roms, die der heilige Philipp schon in seinen ganz jungen Jahren in Rom gerne besucht hat. Er ist gerne nachts diesen 20-Kilometer-Weg abgegangen. Nachdem er zum Priester geweiht war, wollte er das mit all seinen Schülern und Anhängern tun. Es kam im Jahr 1552, also ein Jahr nach seiner Priesterweihe, zum ersten Mal dazu, dass er mit 30 Teilnehmern öffentlich diesen Weg gegangen ist. Kilometer von Kirche zu Kirche. Das Besondere, die sozusagen geniale Idee dahinter, war, dass er es nicht als eine liturgische Prozession gestaltete. Also nicht in liturgischen Gewändern, nicht vorweg mit Kreuz, Weihrauch, Leuchter, nicht mit der typischen Musik und den typischen Dingen, die man eben gemacht hat zu dieser Zeit der Prozession, sondern es war anders. Es war fröhlich, es war locker, es hat eingeladen. Die Menschen sind in kleinen Grüppchen gelaufen und die Gruppen waren gemischt. Da liefen Kleriker mit Laien, Männer mit Frauen. Man ging nicht allzu hastig, sondern man sang gerne diese florentinischen Lieder dieser Zeit. Sozusagen zeitgenössische Schlager mit frommen Texten. Und das war so schön, wenn man 20 Kilometer ist schon mal eine Strecke, oder? Dass das nicht nur einmal im Jahr stattfand, sondern es gab Zeiten, wo angeblich man jede Woche diese 7 Kirchenwallfahrt mit Philipp machte. Ein großer Erfolg. Mehrere hundert, es sollen sogar mal über 7000 Leute gewesen sein, die mitgingen und man machte dann mal hier ein Picknick und machte dort eine Station. Klar, dass dann auch sofort der Neid da war. Er bekam heftigen Widerstand. Ja, du bist ja erfolgssüchtig. Das, was du da machst, machst du nur, um großen Effekt zu erzielen. Dabei ist das dem demütigen Philipp wahrscheinlich sehr, sehr fern gelegen, großen Aufstand zu machen. Eine andere Übung, die auch sehr stark mit dem Oratorium verbunden ist, obwohl sie auch nicht von Philipp kommt, sondern nur von ihm wiederbelebt wurde, ist die Idee des 40-stündigen Gebets. Sie wissen, es war die Zeit der auslaufenden Renaissance in Rom. Durch den Sacco di Roma waren die Sitten sehr verroht. Und gerade an Karneval haben wirklich viele, viele Römer kräftig über die Stränge geschlagen. Exzessive Partys, große Orgien, das gab es in Rom. Und Philipp wollte einen Gegenakzent setzen. Der Gegenakzent war das 40-stündige Gebet. In diesen heftigsten Tagen am Ende des Karnevals feierten sie nicht mit. Keine großen Partys, keine wilden Orgien, sondern stille eucharistische Anbetung. 40 Stunden nonstop, Tag und Nacht. Und Philipp sprang immer wieder auf und versuchte, die Anwesenden zu motivieren, noch inbrünstiger, feuriger Jesus in der Hostie anzubeten. Es gibt einen Kupferstich, in dem eine Vision des heiligen Philipp dargestellt wird, wo er in der Hostie im Allerheiligsten Jesus gegenwärtig sieht, der die Teilnehmer des 40-stündigen Gebetes segnen. Auch wieder ein typischer Einblick in das, was das übernatürliche Leben des heiligen Philipp auszeichnet. Es gab Widerstand. Ich fasse mal kurz den Widerstand zusammen. Auf der einen Seite hat man versucht, die Sakristane zu bestechen, dass sie ihn mobben, wo es nur geht. Er, der so ein Hygienefimmel hat, bekam dann nur schmutzige und zerrissene Messgewänder, wenn sie überhaupt da waren und nicht versteckt waren. Er bekam keine Altargefäße und wenn, dann die heruntergekommensten. Das meisterte er mit der ihm zugeschriebenen Geduld und Sanftmut und konnte diese beiden Halunken für sich tatsächlich gewinnen. Es gab zweimal große Probleme mit Päpsten, weil er angeschwärzt wurde. Unter Papst Paul IV. War eine Anzeige wegen gefährlicher Aktivitäten. Er durfte für 15 Tage keine Beichte hören, die Wallfahrten und die Oratorien mussten eingestellt werden. Philipp forderte und förderte die Ermittlungen und die Römer glaubten, dass es ein Zeig des Himmels war, dass der Kardinal, der mit der Untersuchung befasst war, Virgilio Rosari, nach 3 Tagen einen plötzlichen Todesstab. Eine zweite Untersuchung kam unter Papst Pius V., 1566. Da wurde erzählt, dass die Vorträge und Predigten so nicht gehen im Oratorium. Pius V. war ja selbst Großinquisitor, er schickte 2 Dominikaner, die an den Oratorien teilnahmen und sie überhaupt nicht verwerflich, sondern sehr nützlich und förderlich fanden. Sie merken, auch der Apostel der Freude muss einige dunkle Zeiten durchstehen und das galt auch für seine Gesundheit. Da war er immer fiebrig und angespannt und voller Erregung. Im Alter von 47 und von 48 Jahren war er mehrere Monate krank, lag in seinem Bett. 1563 mit 48 Jahren dachte man, dass er sterben würde. So schwach war er und so hoffnungslos schien sein Zustand. Er empfing die letzte Ölung, aber war sich sicher, dass er zurückkommt. Kann man ein bisschen vergleichen mit den Corona-Genesungen heute. Nach 3 Monaten setzte eine ganz langsame Besserung ein. Das Besondere, es ist ein Heiliger, er war auch in seiner körperlichen Schwäche geistig stark. Und anders als bei mir und bei vielen anderen Menschen wahrscheinlich, wenn ich körperlich schwach bin, dann fällt es mir extrem schwer, mich geistig zu konzentrieren und auf Jesus zu sammeln. Bei ihm war es andersrum. Je schwächer er wurde, desto stärker war er auf Jesus ausgerichtet. Und konnte die Menschen auch in dieser Schwäche für Jesus gewinnen. So viel heute zum bewegenden, turbulenten, ekstatischen Leben von Philipp Neri. Und auf seine Fürsprache darf ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Ihr Tagesgeschäft entlassen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Erhöre mein Gebet
und lasse unser Flehen zu dir kommen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigam, des heiligen Josef und des heiligen Philipp Neri. Erleuchte, begleite und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja. Vielen Dank für das spannende Porträt über den heiligen Philipp Neri. Es ist wirklich ein lachender Heilige, obwohl er auch dunkle Zeiten durchlebt hat. Und ich möchte mich im Namen von Radio Gloria bei Ihnen und allen Patres von Ingolstadt, vom Vororatorium, bedanken für Ihr Engagement bei Radio Gloria. Und Radio Gloria wünscht Ihnen, dass der heilige Philipp Neri als Seelenführer und Erneuerer im Rahmen des Vororatoriums wirken möge. Alles Gute und wir freuen uns auf die 3. Sendung. Herzlichen Dank, Pater Ralf Heiligtag. Das war die Sendung mit Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium vom heiligen Philipp Neri in Ingolstadt. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reiche Gottessegen und mögen Sie jetzt motiviert sein, sich ein wenig mit dem Leben des heiligen Philipp Neris zu befassen. Alles Gute, Ihre Andrea Marti.